Hallo Corinna.
Hallo Tanja. Heute sind wir mit einem ganz besonderen Thema hier beim Podcast dabei, nämlich mit dem Thema Bionic.
Stimmt, das ist wirklich spannend. Ich konnte mir erst gar nichts drunter vorstellen, so richtig.
Ja, und was stellst du dir jetzt unter diesem Thema vor?
Dass wir uns die Natur zunutze machen, sowohl aus der Tier- als auch aus der Pflanzenwelt.
Richtig, genau. Von der Natur kann man ja unheimlich viel lernen. Und ich hatte da zu Gast aus dem Alfred-Wegener-Institut Dr. Christian Hamm-Dubitscher. Der erläutert uns das nochmal von der wissenschaftlichen Seite. Und wen hattest du zu Gast?
Bei mir zu Gast war Dr. Antje Mewes aus dem Zoo am Meer. Die erklärt uns gleich, warum Pinguine für den Flugzeugbau von Nutzen sind.
Aha, dabei fliegen Pinguine doch gar nicht.
Nein, das tun sie nicht, aber es ist spannend.
Hören wir doch gleich mal rein.
Bei mir zu Gast heute im Studio ist Dr. Antje Mewes vom Zoo am Meer Bremerhaven. Unser Thema heute ist Bionik. Moin Antje.
Ja, moin Tanja. Danke, dass ich heute da sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast.
Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Magst du mir erzählen, was ist Bionik?
Ja, so Bionik, der Begriff, der setzt sich ja zusammen aus den beiden Wörtern Biologie und Technik. Und Bionik ist einfach ein wissenschaftliches Fachgebiet, bei dem sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geniale Erfindungen aus der Natur abschauen und dann auf die Technik übertragen.
Okay, Natur habt ihr ja im Zoo am Meer genug. Antje, was hat Bionik mit dem Zoo am Meer zu tun?
Genau, also zum einen ist Forschung ja ein ganz wichtiger Aspekt in Zoos und dass Zoos natürlich viele Materialien Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Verfügung stellen können. Das können zum Beispiel Haare von Wildtieren sein oder Federn oder ähnliches, an dem die Wissenschaftlerinnen forschen können.
Ja.
Und das andere ist aber auch, dass durchaus auch Forschungsprojekte in Zoos stattfinden. Wir haben zum Beispiel mit der Hochschule Bremen City University of Applied Science kooperiert und haben da ein Projekt zum Thema Seesterne durchgeführt. Genau, und zwar ist das ganz interessant, weil die Seesterne ja so kleine Minifüßchen haben, die wie so kleine Mini-Saugnäpfe sind. Und Seesterne können einfach hervorragend auch an glatten Oberflächen langlaufen. Und dadurch sind sie natürlich ein ideales Vorbild für die Robotik. Das heißt, man guckt sich an, wie macht der Seestern das und kann dann eben diese Minifüßchen auch auf Roboter übertragen.
Das ist ja spannend. Also ich beobachte gerne bei euch im Aquarium die Seesterne, wenn sie an den Scheiben kleben. Das ist wirklich immer schön anzuschauen. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass sich daraus was ableiten lässt, was man für die Robotik nutzen kann.
Genau, und wenn dann der Seestern an der Scheibe klebt, kannst du auch mal genauer hingucken oder du nimmst dir einfach mal eine Lupe. Das sind auch so Sachen, die wir ganz häufig in der Zooschule machen und guckst dir die kleinen Minifüßchen einmal näher an und da kann man dann eben ganz spannende Sachen sehen.
Was ist denn die Zooschule?
Genau, die Zooschule ist eigentlich so der Oberbegriff für unsere Bildungsabteilung. Also alles, was mit dem Thema Bildung zu tun hat, läuft eigentlich über die Zooschule. Also das eine ist natürlich, dass Kindergartengruppen oder Schulklassen zu uns in den Zoo kommen können und dann an verschiedenen Expeditionen zu bestimmten Themen teilnehmen können. Oder auch der ganz normale Besuchende kann eine Führung bei uns buchen zu verschiedenen Themen. Und natürlich haben wir auch im Jahr mehrere Veranstaltungen, die wir durchführen, auch immer zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Artenschutz. Oder vielleicht sollten wir auch mal eine Bionik-Veranstaltung tatsächlich durchführen. Die Idee ist mir jetzt auch gerade gekommen, weil wir ja das Thema Bionik haben. Das wäre auf jeden Fall auch spannend.
Ja, vor allem, wenn man das so aus der Tierwelt übertragen kann. Gibt es denn noch mehr Beispiele? Also der Seestern mit der Robotik, hast du mir gerade erklärt. Und welche Tiere bringen noch Hervorragendes, was wir nutzen können oder was wir versuchen zu erforschen und auf den Alltag zu übertragen?
Genau, da gibt es ganz viele Beispiele. Also auch wenn man bei uns in den Zoo am Meer geht, dann kann man wirklich ganz viele Tiere beobachten, die alle irgendwie Vorbild für die Technik waren. Und ich habe hier einfach mal so ein paar Sachen mitgebracht.
Ja, ich habe schon einen Blick drauf geworfen. Genau. Es erschließt sich jetzt mir nicht so genau, was eine Socke, ein Klebestreifen, ein Reflektor, den man an Fahrradsprechen macht, ein Rotorflügel und ein kleines Modellflugzeug mit den Tieren im Zoo am Meer oder generell in Zoos zu tun hat. Was hat es damit auf sich?
Genau, deswegen bin ich ja hier, weil ich das erklären möchte. Such dir einfach mal eine Sache aus, womit du gerne anfangen möchtest, was du am spannendsten findest.
Das Flugzeug.
das Flugzeug. Okay, perfekt. Das Flugzeug habe ich mitgebracht, einfach so, damit du was zum Anschauen hast. Und zwar war hier der Pinguin Vorbild für die Flugzeugtechnik.
Ein Pinguin ist Vorbild für die Flugzeugtechnik.
Genau, das ist richtig spannend, weil der Pinguin ja eigentlich gar nicht fliegen kann.
Ich würde jetzt auch denken, du nimmst mich auf den Arm, aber ich höre mal ganz gespannt zu.
Genau, das ist nämlich total spannend, weil der Pinguin einfach super gut im Wasser fliegen kann. Also es ist ein hervorragender Schwimmer.
Das stimmt, das habe ich schon gesehen, weil was die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht wissen, wenn sie noch nicht bei euch waren, man kann die Tiere sowohl über Wasser als auch unter Wasser beobachten. Und dann sieht man gerade im Pinguingehege, dass die ja an Land oft sehr tapsig sind, aber unter Wasser wie ein Pfeil durchs Wasser düsen, muss man ja schon sagen.
Genau, die erreichen auch wahnsinnige Geschwindigkeiten bei der Jagd. Und das Besondere am Pinguin ist, dass er diese spindelförmige Form hat und sein Rumpf aber relativ starr ist bei der Fortbewegung. Also ja. Er bewegt nur die Flügel, um vorwärts zu kommen. Und andere Tiere, die eben auch, sage ich mal, so stromlinienförmig geformt sind, wie zum Beispiel Delfine oder ähnliches, sind nicht so ein gutes Vorbild, weil die ihren Rumpf auch bewegen, wenn die sich vorwärts bewegen. Und ein Flugzeug kann ja nicht den Rumpf bewegen, ist ja auch starr. Ja. Von daher ist der Pinguin da tatsächlich das bessere Vorbild. Man hat einfach Flugzeuge gebaut, die eine Menge Treibstoff einsparen konnten durch diese Pinguinform.
Das ist ja wirklich genial.
Genau, und um dich noch mehr zu begeistern und zu faszinieren, ist eben nicht nur die Form, die man sich bei den Pinguinen abgeschaut hat, sondern Pinguine frieren niemals ein. Also Pinguine leben ja in der Antarktis, wo es super, super kalt ist.
Ja.
Der kälteste Ort der Welt. Und auf den Federn bildet sich kein Eis. Oder wenn, dann lässt es sich ganz einfach abschütteln, wenn sich doch mal Eis bildet. Und warum das so ist, kann ich dir mal zeigen. Ich habe nämlich eine Pinguinfeder mitgebracht. Die kannst du hier sehen.
Das ist eine Pinguinfeder. Schade, dass wir jetzt kein Fernsehen haben. Das ist eine ganz winzige kleine Feder. Und ich hätte gedacht, dass die Federn eines Pinguins sehr starr sind. Fast schon wie ein kleiner Stachel. Aber die ist zum Anfang hin ganz flauschig. Und nur zum Ende wird sie härter. Und es ist winzig. Ich hätte die nie einem Pinguin zugeordnet.
Genau, und sie sieht auch gar nicht aus wie so eine typische große Vogelfeder.
Definitiv nicht.
Sondern eher wie so eine kleine Daunenfeder, die man eben auch aus der Bettdecke kennt.
Ja.
Weil die Feder braucht der Pinguin nicht zum Fliegen, sondern um sich warm zu halten.
Ja, das macht Sinn.
Genau, und dann habe ich hier mal ein Wasserglas mitgebracht. Und dann können wir mal einen einzelnen Tropfen Wasser nehmen und den hier auf die Feder tropfen. So, und jetzt kannst du sehen, was passiert.
Nichts. Beziehungsweise bleibt er komplett geschlossen obendrauf liegen. Er sickert nicht ein, die Feder weicht nicht auf, er liegt da wie ein Kristall drauf. Ist fast wie so ein Lotus-Effekt an Duschkabinen oder sowas.
Ja, genau so ist es. Also viele kennen ja diesen typischen Lotus-Effekt, dass eben der Wassertropfen wie eine Perle von dem Lotusblatt wieder herunterfließt. Und wenn man ein Lotusblatt anfasst, dann hat es so eine wachsähnliche Struktur. Und bei dem Pinguin ist es eben auch so, die Feder, die ist hydrophob, so heißt das auf schlau, also wasserabweisend. Das heißt, der Wassertropfen bleibt dort als Perle obendrauf liegen. Und warum ist das so? Einerseits hat es mit der Struktur der Feder zu tun.
Ja.
Und andererseits hat der Pinguin eine Bürzeldrüse hinten am Popo. Das kann man bei uns im Zoo am Meer auch ganz gut beobachten, dass die Pinguine ganz oft mit ihrem Schnabel an den Popo hinten gehen. Da sind sie dann eben an der Bürzeldrüse und holen dann körpereigenes Fett, nehmen sie mit ihrem Schnabel auf und verteilen das körpereigene Fett über das gesamte Gefieder. Und dadurch wird das Gefieder eben richtig schön wasserabweisend, weil Fett und Wasser, das weiß man ja auch vom Nudelkochen, wenn man Öl in Wasser tropft, das lässt sich eben nicht vermischen.
Das ist ja spannend. Und was hat es da mit dem Katzenauge auf sich, was man an Fahrradspeichen befestigt?
Genau, das Katzenauge. Da war, wie das Katzenauge schon sagt, die Katze tatsächlich das Vorbild dafür.
Ja.
Und zwar, wenn man mal nachts unterwegs ist, sieht man ja manchmal so Katzenaugen aufleuchten. Das sieht ja auch wirklich richtig unheimlich aus,
ja,
wenn es schon so ein bisschen dunkel ist und auf einmal schauen einem aus der Dunkelheit so leuchtende, meistens sind die auch noch so ein bisschen gelblich oder grünliche Augen an. Und das ist einfach so, dass die Katzen in ihrer Netzhaut das Tapetum lucidum haben. Das ist eine reflektierende Schicht, die ist einfach dafür da, dass Restlicht aus der Umgebung aufgenommen wird und wieder zurückreflektiert wird. Und dadurch können eben Katzen oder auch andere Tiere, also man hat es auch bei Eulen oder bei unseren Seehunden, kann man das auch beobachten nachts, können die einfach in der Dunkelheit viel besser sehen.
Sind sie uns definitiv im Vorteil.
Genau, und das ist auch ganz schön. Wir haben immer einmal im Jahr, im Januar haben wir eine Nachtführung. Da führen wir die Besuchenden durch den dunklen Zoo und da können wir das auch richtig gut beobachten. Also wer da Lust hat, mal dabei zu sein, im Januar ist es wieder soweit.
Ich glaube, die Veranstaltungstermine gibt es bei euch auf der Homepage.
Genau, ne? Richtig, die findet jeder auf der Website.
Die Homepage fügen wir euch nachher noch in die Shownotes mit ein.
Hervorragend. Um also nochmal auf das Katzenauge zurückzukommen, wenn man sich das Katzenauge näher anschaut, also ich spreche jetzt nicht von dem richtigen Katzenauge, sondern von dem Reflektor-Katzenauge, ja, dann kann man da drin kleine Minispiegel sehen. Und die sind quasi wie das Tapetum lucidum, also wie diese reflektierende Schicht im echten Katzenauge. Die reflektieren nämlich das einfallende Licht.
Okay.
Das heißt, wenn ich jetzt so ein Katzenauge an meiner Speiche habe im Fahrrad und ein Auto wirft seinen Scheinwerfer da drauf, dann wird dieses Scheinwerferlicht reflektiert und der Autofahrer kann mich sehen. Genau. Und man kennt das auch, also nicht nur von Katzenaugen, sondern auch von anderen reflektierenden Materialien, zum Beispiel Warnwesten oder ja, die Grundschüler laufen doch alle mit diesen super tollen Rucksäcken rum, die auch schon quasi diese reflektierenden Streifen drauf haben, einfach damit das sicherer ist im Verkehr.
Ich habe in der dunklen Jahreszeit auch so ein Reflektorband immer um den Arm, damit man mich sieht.
Genau, beim Joggen habe ich auch eins um den Arm.
Siehst du? Ja, genau. Klasse. Und was hat es mit den Klebestreifen und dem Pflaster auf sich?
Genau, die Klebestreifen und das Pflaster, dafür war der Gecko Vorbild. Und zwar sind das Klebestreifen, die sich rückstandsfrei wieder lösen lassen. Also nicht so, bei Tesafilm hast du das ja manchmal, ne, wenn du Tesafilm irgendwo hinklebst und dann willst du den wieder so abpuppeln, dass schon der halbe Kleber an der Wand klebt, da ärgere ich mich immer so, weil man das so schlecht runterkriegt. Genau, das hier sind jetzt eben Klebestreifen, die sich rückstandslos wieder lösen lassen. Oder wir haben hier ein Pflaster. Ein Pflaster ist eben auch ein Beispiel von einem Kleber, der richtig gut halten muss im Alltag, der aber eben möglichst einfach wieder runtergehen sollte.
Ja.
Ich kenne aus meiner Kindheit auch noch diese Pflaster, die nicht runtergingen.
Autsch.
Das hat immer wehgetan.
Das stimmt.
Da hat sich auch tatsächlich in den letzten Jahren viel getan. Und Vorbild hierfür war der Gecko, weil der Gecko ist ja ein super faszinierendes Tier. Das kann man bei uns im Zoo auch beobachten, wenn der an den Scheiben hochläuft. Und der kann ja tatsächlich kopfüber an der Scheibe hängen, ohne runterzufallen.
Praktisch wie der Seestern, bloß eben macht der das in der Luft.
Genau, richtig. Und der klebt richtig mit seinen Füßen an der Scheibe, ohne Klebstoff. Und da haben natürlich die Wissenschaftler gedacht, ey, wie macht er das? Das müssen wir uns mal näher angucken. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Genau. Und zwar siehst du da nämlich einen Fuß von einem Gecko.
Ja, die
Und das sehen. Können die Besuchenden ruhig mal machen, wenn sie im Zoo sind, sich einfach mal den Fuß näher anschauen. Und der Fuß hat ja hier diese einzelnen Zehen. Und
ja,
jede einzelne Zehe hat dann eben diese Lamellen.
Ja, das sieht
Haftlamellen.
Man ganz deutlich. Ja.
Genau. Und die Haftlamellen sind an sich schon eine Oberflächenvergrößerung.
Okay.
Und wenn man sich die Haftlamellen nochmal näher anguckt, das kann man dann zum Beispiel bei uns in der Zooschule, da haben wir mikroskopische Präparate und dann kann man sich das mal unter Mikroskop angucken, dann kann man sehen, dass an jeder einzelnen Haftlamelle Mini-Härchen sind und zwar Tausende von Mini-Härchen.
Faszinierend. Ich sehe jetzt gerade, Antje hat mir den Ausdruck mitgebracht von einer mikroskopischen Aufnahme. Ich hätte nie gedacht, dass das zu einem Gecko gehört, weil dieses Tier sieht ja komplett nackt aus. Und jetzt sehe ich aber auf der Vergrößerung wirklich diese zahlreichen Härchen an jeder einzelnen Lamelle.
Genau. Und wenn man das jetzt sogar noch weiter vergrößern würde mit einem Elektronenrastermikroskop oder ähnlichem, dann würde man sogar sehen, dass diese Mini-Härchen sich nochmal aufspalten in weitere Nanostrukturen, die auch nochmal so härchenförmig aussehen. Das heißt, der Gecko hat hier eine wahnsinnige Oberflächenvergrößerung und klebt tatsächlich an der Scheibe einfach nur durch sogenannte Van der Waals-Kräfte. Das sind physikalische Kräfte zwischen den Molekülen, also einfach Anziehungskräfte zwischen den Molekülen.
Genial.
Völlig ohne Kleber.
Faszinierend. Ich glaube, die Tierwelt hat uns einiges voraus.
Ja, da können wir uns auf jeden Fall einiges abschauen. Und das Tolle ist natürlich, dass der Geckofuß sich einfach wieder von der Scheibe lösen lässt.
Ja,
problemlos, stimmt. Ohne Rückstände.
Und was hat es mit der Socke auf sich?
Ja, die Socke hier, die ist jetzt, habe ich einfach mitgebracht, so als Anschauungsmaterial, soll dafür stehen für ein Thermotextil.
Das kennen wir alle aus dem Alltag.
Genau, Thermotextil, wir haben ja jetzt auch schon Herbst, das wird ja wieder die kalte Jahreszeit kommen. Ich liebe Thermotextilien, ich trage sie selber im Winter, weil ich immer so leicht friere. Und hierfür war tatsächlich der Eisbär Vorbild. Da habe ich hier auch einmal Haare vom Eisbär mitgebracht, die darfst du gerne einmal dir anschauen.
Sehen ganz flauschig aus, aber sie sind doch etwas drahtig, würde ich mal sagen.
Mhm. Genau, und was man jetzt bei uns in der Zooschule machen kann, man kann sich so ein Eisbärenhaar auch einmal unter dem Mikroskop anschauen. Und dann kann man sehen, dass das Haar innen hohl ist. Also es hat einen porösen Kern.
Ja.
Man kann das dann auch mal vergleichen mit unserem eigenen Haar. Ist dann immer ganz schön, wenn die Besucher dann da sitzen, sich die Härchen ausrupfen. Wenn sie sich die auch einmal unter dem Mikroskop anschauen, und da ist das nicht so. Also unser Haar ist eben nicht porös, das Eisbärenhaar schon. Und durch diese Luftschicht in dem Haar, die durch diese Porosität zustande kommt, wärmt das Eisbärenfell ideal. Weil du hast natürlich so eine Luftschicht, die einfach wärmt. Das ist ähnlich, kannst du dir vorstellen,
wie das... Thermoskan haben das doch auch dann, ne?
Genau, Thermoskan, oder wenn du dir dich nach dem Zwiebelprinzip anziehst, genau, dann hast du ja auch unter jeder Kleidungsschicht hast du auch eine kleine Luftschicht, die dich zusätzlich wärmt.
Ja.
Genau, und so macht der Eisbär das im Grunde genommen auch. Und es gibt das sogenannte Aerogel. Das ist ein Feststoff, der das ideale Dämmmaterial ist. Der ist allerdings auch sehr porös. Mhm. Und Aerogelfasern sind dadurch, dass sie so porös sind, sehr instabil. Also die reißen leicht und es war nicht möglich, da draußen Faden zu spannen. Ja. Das hat man eben versucht, hat aber nicht geklappt. Und dann haben die Wissenschaftler gedacht, okay, jetzt gucken sie sich mal das Eisbärenhaar an, weil das ist ja eigentlich auch porös. Und wieso ist das eigentlich so stabil? Und dann hat man eben festgestellt, dass das Eisbärenhaar außen diese Hülle hat, die relativ stabil ist.
Ja.
Und dann ist man einfach auf die Idee gekommen, die Aerogelfasern einzukapseln und hat eine Gummischicht drumherum gemacht. Und jetzt hat man ein Textil, von dem man sagt, dass es noch wärmer ist als Wolle und Daune.
Ich muss sowas haben.
Ja, es ist noch nicht auf dem Markt, aber vielleicht in ein paar Jahren hoffen wir, dass wir es kaufen können.
Das ist faszinierend, wie wir von der Tierwelt was lernen können und was dann umgesetzt werden kann und was uns dann wieder zugute kommt und was Qualität und Wärme und Schnelligkeit und Energieersparnis und was weiß ich nicht alles mit sich bringt dann.
Genau, ne? Das ist unglaublich faszinierend.
Energieersparnis, ich sehe da ein Rotorblatt.
Mhm. Genau. Für das Rotorblatt stand die Eule tatsächlich als Vorbild. Und zwar zeige ich dir wieso. Ich habe Eulenfedern dabei.
Ja, ich habe schon einen langen Hals gemacht und schon mal geguckt.
Genau, und zwar habe ich dir hier eine Feder von Torvi mitgebracht. Das ist unsere Schneeeule.
Wunderschön. Jetzt könnt ihr das ja leider nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die kleine Pinguinfeder, würde ich mal schätzen, ist 2,5 Zentimeter vielleicht lang und die Eulenfeder jetzt so knappe 20 Zentimeter. Und federleicht, wunderschön weiß und am Ende hat sie ein paar braune Flecken. Und die andere, die du in der Hand hältst?
Genau, und das hier, das ist eine Feder von unserem Basstölpel.
Nochmal größer, die ist, denke ich mal, 40 Zentimeter lang und so beige-braun und die fühlt sich schon ganz anders an. Die ist auch, also die Eulenfeder ist oben rund und die vom Basstölpel läuft oben spitz aus und sie ist viel härter. Und was hat das jetzt mit dem Rotorblatt zu tun?
Genau, ich zeig dir mal, was passiert, wenn wir die Federn mal einmal durch die Luft wischen. Genau, und da hört man den Unterschied, dass die Eulenfeder richtig, richtig leise ist. Und Eulen haben tatsächlich einen Flüsterflug, sagt man. Also die hört man im Flug nicht. Ist für die Eulen total wichtig, weil die Eulen sind ja auch eher dämmerungs- und nachtaktiv.
Ja.
Man sagt, dass sie gar nicht unbedingt ihre Beute sehen, sondern ihre Beute eher hören. Also die können unglaublich gut hören. Die haben auch ihre Ohren nicht symmetrisch am Kopf, sondern so ein bisschen versetzt, was ihnen das dreidimensionale Hören ermöglicht, dass sie wirklich wissen, wo kommen die Geräusche genau her, aus welcher Richtung. Die können
spannend,
dann so tatsächlich, wenn eine Maus irgendwo im Unterholz rumwuselt, können sie die wirklich richtig gut hören.
Dumm gelaufen für die Maus, würde ich sagen.
Und es wäre natürlich dumm für die Eule, wenn sie jetzt einen lauten Flug hätte. Weil dann würde sie ja die Geräusche von der Maus nicht mehr so gut hören.
Ja.
Und so denkt man, dass es evolutionär passiert ist, dass sich dieser Flüsterflug entwickelt hat. Das heißt, die Eule nährt sich tatsächlich lautlos der Maus und kann sie dann eben schnappen. Und warum ist der Flug so leise? Also einmal liegt es eben einfach an diesen weichen Federn. Die sind ja so samtig weich wie so eine, wie so ein Samtteppich.
Ja, wirklich.
Und wenn man sich die Feder näher anschaut, kann man an der Seite auch sehen, dass die solche Verzahnungen hier hat.
Ja.
Und diese Verzahnungen, die bewirken, dass der Luftstrom nicht so abrupt abreißt und dass nicht so große Luftwirbel entstehen.
Ah, okay.
Sondern es entstehen eher mini kleine Luftwirbel. Der Luftstrom bleibt eher an der Feder dran und dadurch ist es einfach leiser.
Ja, das spürt man ja schon, wenn man sanft drüber streicht, dass es da ganz weich ist. Und bei der Basstölpelfeder ist es wirklich so eine harte Kante.
Genau, richtig. Man kann die harte Kante auch sehen. Also wenn man sich das hier genau anguckt, da sind eben keine Verzahnungen. Das ist wirklich eine harte Kante. Und hier hat man eben diese Mini.
Ganz flauschig.
Genau.
Und das versucht man jetzt auf ein Rotorblatt zu übertragen.
Richtig.
Damit die leiser werden.
Genau, weil es ja immer noch so, dass so Windkraftanlagen, so toll sie sind, erzeugen sie eine Menge Lärm. Und auch da liegt es einfach daran, dass der Luftstrom am Flügel abreißt. Dadurch entsteht der Lärm. Und jetzt natürlich die Idee, dass sich die Wissenschaftler die Strukturen anschauen und überlegen, ob sie diese Nanostrukturen übertragen können auf einen Flügel und um dadurch einfach den Lärm zu reduzieren.
Sucht ihr euch selber immer diese Forschungsgebiete oder ihr lauft doch wahrscheinlich nicht morgens durch den Zoo und denkt, heute gucke ich mir mal den Gecko an oder heute gucke ich mir mal den Oktopus an?
Nee, also das sind jetzt eher Beispiele, so ein bisschen auch aus unserem Bildungsprogramm. Ja. Also dass wir eben da wirklich zum Beispiel eine Expedition haben zum Thema Bionik. Die können Schulklassen buchen und dann teilen wir die Schülerinnen und Schüler in einzelne Gruppen auf und die Schülerinnen und Schüler werden zu Bionikern und erforschen dann das jeweilige Tier und gucken sich eben die Technik, die dahinter steckt, so ein bisschen näher an.
Also auch das ist ja total spannend. Nicht trockenes Wissen aus Büchern, sondern dann wirklich am Mikroskop und mit anfassen und anschauen und hinterher auch im Zoo wieder das komplette Tier dazu zu sehen.
Dann, auf jeden Fall, ja.
Und das geht schon vom Kindergartenalter an. Also ihr habt das für verschiedene Altersklassen bis hin zu Abiturienten.
Genau, also von Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe 1 bis zur Sekundarstufe 2, genau.
Super. Ich habe mal gesehen, dass ihr auch ein, ich nenne es mal Fühlbuch habt, dass auch Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen auch mal, ich meine, die stehen sonst vorm Gehege und sehen das Tier ja nicht oder vielleicht nur schlecht und dass es da dann auch, dass ein Eisbärenhaar da aufgeklebt ist oder eine Daune oder eine Feder besser gesagt, dass die das dann auch fühlen können und den Umriss des Tieres dann auch abgebildet erfüllen können und das ist teilweise sogar in Brailleschrift dann.
Genau, ist, ne? Richtig, ja, das ist in Blindenschrift und den Blindenführer, den können die Besuchenden sich an der Kasse einfach ausleihen. Wenn man vorher weiß, dass man den unbedingt braucht oder unbedingt haben möchte, wäre es immer gut, den anzumelden, dass er dann nicht schon an jemand anderen ausgeliehen ist, aber man kann auch spontan gucken, ob er dann gerade da ist.
Finde ich sowieso toll, was ihr für Angebote habt. Also was an eurem Zoo ja auch besonders ist, finde ich, ihr habt ja bodentiefe Scheiben. Mhm. Keine Gitterstäbe und die Gehege sind auch so nachgebildet, wie es der Lebensraum der Tiere in ihrer Heimat ist dann. Ne? Mhm. Also keine kahlen Käfige, wie man das vielleicht noch von früher kannte. Und diese bodentiefen Scheiben finde ich total spannend. Man sieht das auch ganz oft, dass kleine Kinder begeistert davor stehen. Die Eltern müssen die halt nicht hochrüben, sondern die können bis nach vorne durchlaufen. Die müssen nicht irgendwo anstehen und können dann alles sehen. Und so ist es natürlich auch gut zugänglich für Menschen mit Rollstuhl. Und eure Wege im Zoo sind auch gut und breit und die kleinen Steigungen sind ohne Treppen, also so, dass man da auch mit Kinderwagen prima zurechtkommt, aber auch mit Rollator und Rollstuhl. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Und das Schöne ist halt auch, dass man die Tiere immer einmal unter Wasser und einmal über Wasser beobachten kann.
Ja, das ist wirklich spannend. Und die hat teilweise bei den Pinguinen wirklich so ein krasser Unterschied, ne? So tölpelig an Land und wirklich so elegant und schnell unter Wasser.
Ja, und ich finde ja auch immer, dass das halt ein Zoo auch ausmacht, weil klar kann man sagen, man kann auch eine Expedition in die Arktis buchen und da mal den Eisbären live sehen, aber in der Realität sieht man dann ihn dann eben ganz klein irgendwo. Und das Schöne im Zoo ist halt, dass man wirklich auch mal direkt vor so einem tauchenden Eisbären stehen kann und das ist halt schon einfach unglaublich faszinierend, wenn man das wirklich mal live sieht.
Ja, definitiv. Ja, super. Dann danke ich dir für deine Ausführungen. Das war wirklich sehr spannend und ich komme gerne zu euch in den Zoo am Meer und jetzt werde ich nochmal anders gucken, obwohl ich schon so immer fasziniert vor den Gehegen stehen bleibe. Ihr habt ja auch immer tolle Erklärungen schon daneben stehen, dass ich also nicht nur die Tiere angucken kann, sondern da auch schon die Informationen dazu bekomme. Aber dann gibt es ja noch mehr zu entdecken und danke für dieses geteilte Wissen.
Gerne. Ich danke dir, dass ich heute da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das waren die spannenden News aus dem Zoo am Meer. Was hast du denn zu bieten, Corinna?
Christian erklärt gleich bei mir im Interview, warum das Alfred-Wegener-Institut die Kieselalgen im Griff hat, die Schwämme aber nicht.
Ich bin gespannt.
Lass uns gleich mal reinhören. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Christian Hamdubica. Er ist Leiter der Abteilung Bionischer Laichbau und Funktionelle Morphologie am Alfred-Wegener-Institut. Hallo Christian.
Hallo, wie geht's?
Mir geht's gut. Dir auch?
Ja, schöner Raum hier. Ich bin beeindruckt.
Ja, deine Abteilung, bionischer Laichbau und funktionelle Morphologie. Ich finde, das hört sich so ein bisschen nach Science Fiction an, oder? Was verbirgt sich dahinter?
Ist es auch, tatsächlich. Also wir wünschen uns manchmal, dass es nicht so viel Science Fiction wäre. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Also funktionelle Morphologie ist der Zusammenhang zwischen Form und Funktion. Mhm. Das ist ein Teil der Biologie, der meiner Ansicht nach viel zu selten untersucht wird. Man versucht zu verstehen, warum bestimmte Organismen bestimmte Strukturen haben. Mhm. Also gibt's ja ganz viele Überlegungen. Es gibt bestimmte Blätter. Warum sind die so? Warum sehen Bäume so aus, wie sie aussehen? Mhm. Und wir beschäftigen uns vor allem mit marinen Organismen, weil wir ja am Alfred-Wegener-Institut sind.
Ja, das heißt ganz konkret, was untersucht ihr?
Wir untersuchen vor allem Planktonorganismen. Das sind Organismen, die im Wasser schweben und hier insbesondere die Kieselalgen. Mhm. Kieselalgen sind einzellige Organismen, die sich aber mit einem Gehäuse aus fantastischen Strukturen schützen. Die Schalen bestehen aus Silikat, das ist sowas wie Glas, aber auch von den Materialeigenschaften super interessant. Das untersuchen wir allerdings nicht, sondern wir untersuchen die Strukturen, also die Geometrie und ihre Funktion.
Ja, du sagtest gerade, das sind fantastische Strukturen. Ich war ja schon mal bei euch in den Büroräumen und in den Laboren und da habt ihr ja unzählige von diesen Aufnahmen, von diesen Kieselalgen. Sie sehen wirklich sehr ästhetisch auch aus. Also es hat ja auch einen sehr hohen ästhetischen Bezug. Und also wir werden auf jeden Fall ein Foto mit einstellen bei uns ins Logbuch, damit wer neugierig ist, sich das mal angucken kann.
Ja, gerne.
Nun stellt sich aber für mich die Frage, warum sind diese Strukturen von den Kieselalgen? Warum ist das so interessant für euch?
Es kommt ja eigentlich aus der Grundlagenforschung, dass man sieht, dass diese Kieselalgen sehr erfolgreich sind im Ozean. Mhm. Man sagt, dass bis zu 25% der globalen Primärproduktion, also Photosyntheseaktivität, durch die Kieselalgen alleine abgedeckt werden. Das ist ein wahnsinnig hoher Wert. Und jetzt natürlich die Frage, es gibt ja viele andere Algenarten auch, warum sind die so erfolgreich? Mhm. Und da haben wir schon vor langer Zeit angefangen, also so um 2003 rum, die biomechanischen Eigenschaften zu untersuchen, haben festgestellt, diese Schalen sind unglaublich stabil, sodass man, wenn man sich vorstellt, die werden ja gefressen, die werden angegriffen. Mhm. Wenn da so ein Angriff kommt, dann ist das gar nicht so einfach, die zu knacken. Okay. Wie für uns jetzt so eine harte Nuss. Es sind einfach harte Nüsse.
Ja, was ist der Fressfeind von der Kieselalge?
Das sind so kleine Krebse, also vor allem Copepoden, aber auch Krill ist ja bekannt, so das, was der Wal frisst. Ja. Also die Nahrungskette ist zum Teil relativ kurz im Ozean. Das geht also von den Kieselalgen zu Krill zu Walen. Mhm. Und natürlich wollen die nicht gefressen werden, in Anführungszeichen. Also die nicht so effektiv gefressen werden, die haben einen Vorteil und deswegen können die sich besser weiter vermehren und weiter existieren.
Mhm. Also Survival of the Fittest sozusagen.
Genau, und fit bedeutet eben gut angepasst. Mhm. Und es gibt dann noch eine andere wichtige Eigenschaft, das ist eben dieser Leichtbau. Die Schalen sind aus Silikat und Silikat ist deutlich schwerer von dem spezifischen Gewicht als Seewasser. Das heißt, wenn die jetzt einfach so wie so eine Auster sich dick panzern würden, dann würden die sofort absinken.
Ja.
Und da eben die Photosynthese machen müssen, geht das nicht, weil sie dann tot wären über kurz oder lang. Also in der Tiefsee gibt es nicht genug Licht. Mhm. Also müssen sie so leicht wie möglich sein. Und das erreichen die durch eben den speziellen Aufbau. Das sind dann diese wunderschönen Strukturen, die auch sehr ästhetisch sind. Und das hängt irgendwie zusammen. Also sehr interessanter Leichtbau und hocheffektiver Leichtbau sieht in der Regel auch sehr schön aus.
Also optimal angepasst an die Umgebung im Meer.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt die Kieselalge anschaue und festgestellt habe, also sie kann sich unheimlich gut gegen Fressfeinde wehren, auch durch ihren Aufbau, durch ihre Struktur, ist erfolgreich in der Photosynthese.
Ja.
Was mache ich mit diesen ganzen Informationen? Kann ich mir da selber was bei abgucken oder wo kann ich das in meinen Alltag einbauen oder wo können mir diese Erkenntnisse in meiner Welt weiterhelfen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber eigentlich müsste die Frage heißen, wo nicht?
Ach so, okay.
Ja, weil, also wenn man sich technische Strukturen anschaut, also von Automobil bis zu Flugzeugen, Raketen und überall hat man Strukturen, Strukturen, die halt bestimmte Leistungen bringen müssen. Also die müssen bestimmte Festigkeiten haben, die müssen bestimmte Lasten aushalten. Und das kann man entweder machen, indem man ganz viel Material nimmt und das ganze Zeug sehr schwer macht. Oder man kann das sehr intelligent machen, wie das diese Kieselalgen machen. Und wenn man mal vergleicht, was es in der Technik für Lösungen gibt und was es in der Natur für Lösungen gibt, dann ist trotz ganz toller Entwicklungen in den letzten Jahren die Natur noch deutlich besser.
Okay, also wir können noch viel von der Natur lernen.
Wir können effektiver werden, wir können Ressourcen einsparen und Leichtbau hat auch immer mit damit zu tun, dass man eben weniger Emissionen hat bei der Herstellung von allen möglichen Werkstoffen, von Glas, von Stahl oder Aluminium oder auch Kunststoffen. Da wird ja überall CO2 emittiert.
Ja, also würde das ja auch im Endeffekt bedeuten, wenn ich leichter und bionischer bin, dann bin ich auch nachhaltiger unterwegs.
Absolut, absolut. Und schöner auch noch.
Und schöner auch noch, genau. Sehr gut. Kannst du uns ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, wo man exemplarisch bionischen Leichtbau erkennen kann?
Ja, erkennen ist schwierig, weil man kann natürlich ähnliche Resultate auch durch pure Rechenleistung erzeugen. Also da gibt es schon Überschneidungen. Aber wir haben zum Beispiel mit Architekten zusammengearbeitet und wir haben jetzt auch wieder eine Doktorandin in Architektur, die arbeitet mit der Aalto-Universität in Finnland zusammen. Und da entstehen eben neue Strukturen, die genau diese Eigenschaften haben. Also leicht, nachhaltig und auch sehr ästhetisch. Und im technischen Bereich ist es oft so, da haben wir sehr viel gemacht für die Automobilindustrie. Das sind manchmal auch ein bisschen unspektakuläre Bauteile, die sehen nicht so schick aus wie in der Architektur, aber die erfüllen eben auch ihren Zweck. Das sind dann so kleine Metallteile und so und die oder ein Teil von einer A-Säule, das sind diese Strukturen, die beim Auto die Windschutzscheibe umrahmen, mehr oder weniger. Die müssen natürlich auch stabil sein, da hat man so ein Projekt mit einem Cabrio-Hersteller.
Ja.
Und bei Cabrios müssen sie noch mal stabiler sein.
Genau, der Überrollbügel.
Genau, im Prinzip. Genau, also das sind so typische Beispiele. Teile von Flugzeugen, da hatten wir gerade ein sehr schönes Projekt und so weiter. Aber man muss natürlich sagen, bis das dann zertifiziert ist und wirklich in der Realität ankommt und fliegt oder fährt oder was auch immer, das ist dann oft nochmal eine andere Geschichte. Also unsere Projekte sind relativ aufwendig gewesen lange Zeit. Und waren aber immer sehr erfolgreich. Aber so ein Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Audi oder sowas, die haben halt nicht ein, zwei, drei Bauteile, sondern die haben Tausende.
Ja, aber ihr seid ja ziemlich rege am Alfred-Wegener-Institut. Ich weiß, ihr habt ja ein Fahrrad konstruiert.
Ja, das Fahrrad war natürlich ein sehr schönes Beispiel. Das war ein 3D-gedrucktes Fahrrad aus Aluminium, wo wir diese ganzen Prinzipien mit eingebracht haben. Und der Rahmen war dann etwa bei 700 Gramm, das ist wirklich sehr wenig.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr leicht.
Ja, ja. Aber was eigentlich noch effektiver ist, ist, dass wir dann das Ganze zu einer Software gemacht haben und eine Ausgründung gemacht haben. Die heißt Synera. Die sind gar nicht so weit weg. Die sind nach Bremen umgezogen und die haben inzwischen so 60, 70 Mitarbeitende.
Oh, wow.
Und arbeiten wirklich mit den Großen zusammen, also mit Airbus, mit Volkswagen, mit BMW, mit MAN, mit der NASA und das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Ja, und wenn du sagst, die errechnen dann sozusagen optimale Strukturen oder?
Ja, genau, das ist sehr vielfältig, also das ist schwer zu erklären, aber es ist eigentlich der gesamte Produktentwicklungsprozess, der durch eine Software extrem viel effektiver gemacht wird. Und die Bionik ist da ein Bestandteil davon, aber da gehören noch andere Sachen dazu, zum Beispiel, dass man dann die Kosten errechnen kann oder den CO2-Fußabdruck errechnen kann und so. So ein Gesamtpaket ist das. Und das Lustige ist, dass wir die selber einsetzen jetzt in der Forschung. Also die Software von unserem Startup setzen wir in unserer eigenen Forschung ein.
Ja. So schließt sich wieder der Kreis.
Ja, genau, so soll das sein.
Ja. Wenn ich das jetzt so höre, im Grunde genommen ist es ja nur von Vorteil, wenn ich mir die Natur ganz genau anschaue und mir die Strukturen anschaue, warum sich diese Bauformen ergeben haben. Gibt es aber auch da irgendwelche Nachteile, dass du sagen kannst, Mensch, da müssen wir aber aufpassen?
Ja.
Ja,
ja, auf jeden
Magst
Fall.
Magst du uns die verraten, ja, so, ja, oder sagst du nee,
ja, da, lieber da nicht? Da leiden wir ja schon seit langem drunter, aber das ist einfach so, das muss man wissen. Es ist sehr aufwendig. Also wir haben jetzt noch einen Bereich, wo die Übertragung relativ einfach geht. Mhm. Also stabile Leichtbaukonstruktionen, da kann man sehr viel skalieren. Das heißt, aus dem mikroskopischen Bereich in einen sehr großen Bereich überführen. Das geht, wir haben die ganzen Tools dazu. Und trotzdem, ein Haken dabei ist, dass es immer noch sehr aufwendig ist. Mhm. Es dauert einfach recht lange, weil die Strukturen sind auch komplizierter. Also man kann auch einfach so ein Blech ein bisschen biegen und hat dann auch irgendwas, was irgendwie hält. Ja. Ist dann zwar schwerer, aber in manchen Fällen ist das egal. Mhm. Wenn man das Potenzial von der Natur einsetzen möchte, dann braucht man Produktionsverfahren, die das auch können. Und da ist natürlich ein Verfahren ganz toll für uns, das ist der 3D-Druck. Da kann man ja wirklich unglaublich komplexe Geometrien herstellen. Aber auch da ist es so, dass der 3D-Druck immer noch relativ teuer ist und relativ langsam ist.
Ja.
Also wenn man jetzt das vergleicht mit Spritzguss oder Blechumformung oder solche Standardsachen für die Großserie, das sind dann immer so ein paar Sekunden, das geht zack, zack, zack. Und der 3D-Druck, der dauert dann Stunden oder bei großen Teilen sogar Tage.
Ja.
Das ist natürlich was ganz anderes. Mhm. Deswegen, das muss man mit einrechnen. Mhm. Und das passt alles in diesen Produktentwicklungsprozess, dass man da eigentlich das Optimum von allen Faktoren hinkriegen muss. Also es muss deutlich besser werden, es muss eben produzierbar sein, es muss auch wirtschaftlich sein, denn es ist eigentlich keine Kunst, mit beliebig viel Geld und Zeit irgendwas Abgefahrenes zu machen.
Ja, das stimmt.
Ja, also das Ziel ist, das wirtschaftlich zu machen. Da helfen jetzt auch neue Entwicklungen, wie zum Beispiel der Einsatz von KI.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil im Grunde genommen spielt euch ja die Technik oder die Weiterentwicklung auch der IT euch ja im Grunde genommen in die Karten, ne?
Total. Also früher hätte man ja sowas gar nicht berechnen können. Es gab schon mal in den 70er, 80er Jahren vor allem eben Architekten, sogar auch noch ein bisschen früher. Das war einmal in den USA, Buckminster Fuller, der hat so geodätische Kuppeln gebaut. Dann war das Freie Otto, der hat unter anderem das Dach von dem Olympiastadion in München, die Olympiade 1972 konzipiert und so. Und die haben sehr experimentell gearbeitet. Das muss auch einen Riesenspaß gemacht haben, aber man konnte halt mit den Berechnungen noch gar nicht so viel machen bei so komplexen Sachen.
Ja, das glaube ich. Aber es sieht halt unheimlich toll aus, ne? Also es ist eine sehr faszinierende Struktur.
Ist faszinierend, aber man hat jetzt festgestellt, dass es eigentlich sehr überdimensioniert ist, weil die Leute einfach unsicher waren.
Ja.
Und dann haben sie einfach die Dimensionen verdoppelt und verdreifacht. Und dann ist es eben nicht mehr ganz so elegant, wie es sein könnte.
Naja, gut, wie groß ist eine Kieselalge?
Nein, von dem, was nötig gewesen wäre, wenn man es jetzt heute berechnet hätte. Ja. Also da eine Kieselalge 50 Mikrometer, wenn man da auf 50 Meter geht, dann kann man sich das ja ausrechnen.
Da muss man schon scharfe Augen haben.
Ja, genau.
Es hört sich total spannend und faszinierend an. Wenn ich jetzt aber in Bremerhaven sage, ich möchte es mir auch gerne mal angucken. Ich kann ja nicht einfach zu dir ins Büro reinspaziert kommen und sagen.
Doch, wir machen schon Führungen. Also wir haben aus den unterschiedlichsten Projekten haben wir ja im Prinzip so was wie eine Ausstellung. Wir waren ja auch immer auf der Hannover Messe damit.
Ja.
Also wir haben unterschiedlichste Bauteile, die wir gerne zeigen können. Wir träumen davon, eine richtig coole, große Ausstellung mal zu machen. Wir waren bisher immer nur irgendwo beteiligt, im Futurium in irgendeiner hinteren Ecke oder die EBU oder so. Wir sagen, ja, habt ihr noch was? Da sagen wir natürlich nicht nein. Aber wir arbeiten daran, dass wir eine große Ausstellung, die sowohl die Biologie als auch die Ästhetik, als auch die technischen Eigenschaften, als auch Umsetzungen zeigt. So, und also, was wir schon vor vielen Jahren mal gemacht hatten, das ist eine ganz interessante Geschichte, das war ein Pavillon mit Architekten zusammen, mit denen wir in einem Projekt waren, das hieß Plankton Tech. Und das ist eine Struktur, die ist 5x6 Meter groß und wiegt nur 700 Kilo, ist aus 200 Modulen aufgebaut und sieht fantastisch aus. Manche sagen wie eine Erdbeere oder so. Die hat uns jetzt nur ein bisschen Ärger gemacht, weil die musste erneuert werden. Die soll ins Goethe-Quartier kommen und da gab es dann Bedenken wegen Missbrauchsfällen, dass irgendjemand oben drauf klettert und durchfällt oder runterfällt und wer ist dann schuld und so. Das müssen wir alles absichern. Und das ist erst erstaunlich aufwendig.
Ja.
Aber das kriegen wir auch noch hin.
Ja, aber du sprichst es gerade an, das Goethe-Quartier.
Ja.
Da habt ihr ja ein super tolles Vorhaben. Da wollt ihr ja einen Bionic-Garten errichten.
Genau, also der Garten ist ja eigentlich schon da. Es ist gepflastert, es ist eine Topografie da, es sind wirklich interessante Pflanzen da. Mhm. Im Moment ist ein bisschen zugewuchert. Jetzt müssen wir im Herbst das alles so ein bisschen wieder zurechttrimmen. Aber das soll zu einem Lernort werden. Es gibt da gegenüber ungefähr 50 Meter entfernt in der Goethe 45 auch fantastische Räumlichkeiten, wo wir regelmäßig außerschulischen Unterricht durchführen. Und zwar zum Thema bionische Architektur. Und das kommt wahnsinnig gut an. Also diese Schülerinnen und Schüler, egal welche Klassenstufe, die können alle was damit anfangen und die bauen dann selber auch fantastische Sachen auf. Wir versuchen jetzt auch noch so ein bisschen mehr Mathe und KI mit da unterzujubeln, weil eigentlich ist das ja mit drin. Also Architektur ist ja Physik so. Und diese natürlichen Strukturen, die sind ja auch aufgrund von physikalischen Prinzipien entstanden. Es ist nicht ganz einfach, das so aufzubereiten, dass es halt wirklich nicht abschreckt. Ja, also
ja, aber ich höre schon so ein bisschen raus. Ihr entwickelt den Legostein 2.0, oder?
Ja, das ist eigentlich nochmal was anderes. Also der neue Legostein, da hatten wir eigentlich angefangen, unsere Kooperationspartnerin für dieses bionische Bauen war eigentlich die Architekturschule der Baukasten von Luise Lübcke in Bremen. Die hat aber jetzt eine andere Aktivität angenommen und außerdem war das Projekt ausgelaufen. Wir versuchen das jetzt zu überbrücken und am Leben zu halten. Und ja, der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich, dass wir so eine Art Baukasten machen, der so ähnlich wie Fischertechnik, aber nur extrem flexibel. Und dafür hatten wir gar nicht die Diatomeen oder Kieselalgen im Kopf, sondern Tiefseeschwämme, also Silikatschwämme.
Ja, okay.
Die sind aus, das nennt sich Schwammnadeln, die haben aber die verrücktesten Formen, sind die aufgebaut mit so kleinen Häkchen und so längere Stäbe und so weiter und die verhaken sich ineinander auf eine ganz besondere Weise.
Wie so ein Klettverschluss wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht, wie so ein Haufen Kletten vielleicht und da hat man dann noch, ja genau, Klettverschluss. Das ist aber sehr schwer zu untersuchen. Also die Kieselalgen haben wir im Griff, da haben wir ein Verfahren, wie man die mikroskopiert, wie man die in 3D-Strukturen überführt und wie man dann analysieren kann. Bei den Schwämmen ist das so schwierig, weil die sind so hochkomplex, dass die Datenmengen, die bei der Analyse entstehen, einfach noch viel zu groß sind. Es gibt dann jetzt so neue Ansätze, dass man eben einfach einzelne Nadeln nimmt und die dann neu zusammensetzt. Das macht unsere Architektin, die Frau Bashir. Da gibt es auch wieder eine Kooperation mit Helsinki in dem Bereich.
Also ich höre schon, ihr seid unheimlich agil unterwegs, damit Bionik auch in unserem Leben stattfindet. Und man, also was ich vor allen Dingen toll finde, dass man es auch erleben kann. Also auch wenn der Bionikgarten noch nicht vollständig ist.
Das ist nur ein Anfang, das soll noch viel mehr werden.
Ja, natürlich. Also von daher bleibt es spannend. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht irgendwann nochmal hier wieder berichten könntest. Und falls jetzt irgendeiner unserer Hörer sagt, Mensch, den Christian, den rufe ich an. Das finde ich so klasse. Ich würde es gerne sehen. Wohin kann er sich melden? Wahrscheinlich an die Pressestelle bei euch.
Nee, man kann unsere Gruppe sehr gut finden im Internet, im AVI. Also das ist alles verfügbar. Wir sind da schon recht offen. Es ist eigentlich, einzige Limitation ist halt manchmal Zeit, dass man eben einfach irgendwie andere Sachen fertig machen muss, beantragen muss, wie das so ist. Aber spannende Kooperationen, vor allem auch mit Bereichen, wo wir noch nicht ganz so viel drin sind. Zum Beispiel Architektur ist hochinteressant. Da haben wir auch mehrere Projekte jetzt und glauben, dass man da sehr viel holen kann.
Ja, das hört sich fantastisch an. Also ich habe ganz viel aus diesem Gespräch mitgenommen. Ich habe gelernt, ich muss mir nur die Natur angucken, dann werde ich schneller und schöner.
Genau, so ist das. Mache ich ja auch immer.
Nein, es war wirklich hochinteressant und ja, ich freue mich darauf, wenn der Pavillon dann im Bionikgarten steht und man dort alles erleben kann.
Ja.
Christian, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch.
Ich bedanke mich auch, hier sein zu können und viel Erfolg.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann verbringt doch eure Herbstferien in Bremerhaven. Infos dazu findet ihr auf www.bremerhaven.de/tourismus.
Und Tanja, auf die nächste Folge freue ich mich besonders, weil da wird's kulinarisch. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.